Schließlich kam das Pfingstfest, auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte von Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf den Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter und wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien und aus Pontus und aus den Provinzen Asiens, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Das Wort Gottes. Ich bete mit uns. Herr Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Heute sind wir ein bisschen wenig, das ist aber nicht schlimm. Ich danke dir, dass wir hier sind, um Gottesdienst zu feiern, um auf dein Wort zu hören, um dich anzubeten, dir die Ehre zu geben mit dem, was wir sind, mit dem, was wir hier hinbringen. Das wollen wir dir alles geben. Und ich bitte dich, dass unsere Herzen und Ohren einfach für dein Reden aufmachst. Ich bitte dich, dass wir hier keine Gottesdiensterfahrung machen heute, sondern eine Gotteserfahrung, dass du uns ja berührst und bewegst und begegnest, so wie es jeder hier heute braucht. Und ich bitte auch für mich, dass du mir auch Kraft schenkst. Du siehst, dass ich ein bisschen kränkel. Ich bitte dich einfach um deine Kraft, dass ich das auch hier gut mache, dass du durch meine Unvollkommenheit zu uns sprichst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Die Jünger sollten ja warten. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und bevor er in den Himmel aufgefahren ist, hat gesagt, hier, wartet. Macht nichts. Tut euch erstmal die Ruhe. Und was haben die Jünger gemacht? Die sind zusammengekommen und haben gemeinsam gebetet. Sie sind immer wieder zusammengekommen und haben das gemacht, was der Jesus ihnen auch gesagt hat. Sie haben sich getroffen und zusammen gebetet. Und meine These letztes Mal war, dass ihr Gebet Einheit schenkt. Also einmal Einheit für Gemeinden, für Gruppen, aber auch für die Ehe. Und ich möchte euch nochmal dazu ermutigen, dass ihr das Gebet vielleicht ganz neu für euch entdeckt. Und dazu herzliche Einladung natürlich zur Gebetsstunde, dienstags abends um 20 Uhr zum Beten. Aber ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr ja euch mit einfach mit anderen Leuten trefft zum Beten. Dass ihr wirklich sagt, hier komm, lass uns mal zusammen beten. Das muss jetzt nicht in der Gebetsstunde sein, wäre natürlich schön, wenn viele kommen. Aber wenn ihr sagt, hier, ich möchte einfach mit jemandem, mit einer Gruppe beten und ihr verabredet euch so oder ihr startet einen Hauskreis, sagt nur vorher Bescheid, startet einen Hauskreis und ihr trefft euch dann zusammen zum Beten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Gut und es ist ganz schön, wenn sowas passiert. Oder wenn sich Männer treffen und Sport machen, ich denke es an Marco, wo sich Männer treffen, dass man nicht nur Sport macht, sondern auch betet oder wenn man zusammen frühstückt oder wenn man irgendwas zusammen macht, dass man auch die Zeit nutzt zum Beten, um diese Einheit, dass sich diese Einheit immer mehr und mehr manifestiert und dass man sich gegenseitig in diesen Gebeten einfach auch erbaut. Was auch schön ist, wenn man sich mit irgendjemandem verabredet und sagt, hier, lass uns regelmäßig zusammen beten, mit einem Freund oder einer Freundin, wo man wirklich zusammenkommt und im Gebet einfach zusammensitzt. Solche Gebetsbuddies oder Gebetsfreunde, ich glaube, da steckt noch viel Segen drin. Ich weiß nicht, wer das von euch hat, jemanden, der für einen betet. Es ist was unheimlich Schönes und was unheimlich Erbauendes. Und das hilft einem so dermaßen in seiner Beziehung zu Jesus, aber auch zu den Menschen, einfach, dass man jemanden hat zum Beten. Denn im Gebet spricht Gott zu uns. Im Gebet ermutigt uns Gott, erbaut uns Gott, tröstet uns Gott, ermahnt uns auch Gott, das darf ich auch öfters erleben, wo Gott einfach zu mir spricht, wo ich mein, im Gebet auch mich reflektieren kann, wo mich auch Gott reflektiert und mich Gott verändert durch das Gebet oder auch durch das Gebet eines anderen. Und ich merke immer mehr, auch gerade in letzter Zeit, dass Gebet Dinge einfach verändert. Einmal bei mir im Leben, aber bei auch anderen, wo ich für andere bete, wo ich merke, hier, da verändern sich andere. Da passiert was. Das Gebet nicht nur an die Decke geht. Oft hat man das Gefühl, das Gebet nur an die Decke, es passiert nichts. Aber ich merke gerade in letzter Zeit, wie viel einfach ein Gebet passiert und wie viele Dinge sich verändern. Letzte Woche, Mittwoch, war ich auf einer Beerdigung von meiner Cousine, die ist gestorben, die war 56 Jahre alt. Die war schwerstbehindert, von daher war das auch eine Erlösung für sie, dass sie gestorben ist. Und es war so schön, ich habe mit meiner Tante gebetet, die ist über 70. Wir haben zusammen erstmal gegessen, weiß ich, dieses Nachcafé oder bei uns nennt man das Leichenschmaus, ja, wo man nach der Beerdigung kommt und man isst zusammen. Und dann durfte ich mit meiner Tante beten und beim Beten hatte ich so einen Eindruck, ich habe die ganze Zeit ihr Gesicht gesehen, wie ihr Gesicht am Leuchten war. Und da habe ich gedacht, sag sie ihr das einfach mal. Eigentlich bin ich ja nicht so, aber sag sie einfach mal, was du gerade so gesehen hast. Und dann habe ich gesagt, hier, liebe Karin, ich habe gesehen, dass dein Gesicht wirklich beim Beten war die ganze Zeit so am Leuchten. Ja, ich hatte die Augen zu, das habe ich so einfach diesen Eindruck gehabt. Und dann war es so schön, hat sie gesagt, ja, das hat mir heute schon jemand gesagt, nämlich die Freundin von meiner Tochter, die hat zu mir gesagt, Karin, deine Tochter ist gestorben und du weinst, aber dein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Das war einfach eine Ermutigung und auch was sehr Erbauendes für meine Tante. Und die hat mir dann auch noch was gesagt, das war auch schön für mich. Und hat auch für mich gebetet. Es war einfach schön, dass man füreinander betet. Und ich möchte euch einfach ermutigen, sucht das Gebet einmal in der Ehe, mit Freunden, in den Gruppen, in denen ihr euch trefft. Wenn es nur zum Kaffee ist, betet füreinander. Das ist echt ein Geschenk und echt wichtig. Und die Jünger trafen sich hier und die haben zusammen gebetet. Und die Jünger haben auf das gewartet, was auf diese Verheißung, die Jesus ihnen versprochen hat, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, dass Gott seinen Heiligen Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit, runterschickt auf seine Gemeinde, um ihnen die Kraft und in ihre Nähe zu kommen. Und dann kam der Heilige Geist auf die Gemeinde herab. Und sehr oft lesen wir auch in der Bibel, wenn Gott irgendwo rumgeht, dass es eher so ein leichter Hauch ist. Und hier sehen wir so ein richtiges Brausen, wie sich so ein richtiger Wind, so ein Sturm im Gemeindeversammlungsraum, da wo sich diese 120 Leute getroffen haben, wo der da reinkommt und alles, ja, das ist ein Sausen, Brausen, es wird richtig Tohuwabohu und richtig laut und der Heilige Geist kommt mit Fanfaren und Trompeten sozusagen auf seine Gemeinde herab. Und alles wird erfüllt. Es ist sogar so laut, dass die Leute auf der Straße das mitbekommen, dass da irgendwas passiert, dass da ein Tosen und ein Brausen ist. Übrigens heißt das griechische Wort für Geist Pneuma, also diese Luft, dieser Wind, als auch als Kraft, als Zeichen für Kraft, aber auch als Atem. Ja, Pneuma ist auch, ne, das ist auch ein medizinischer Begriff, Pneuma für die Lunge. Und auch in der Technik, Pneumatik, ne, damit bewegen wir was. Und der Lunge, Luft kommt rein. Und es hat auch was mit Lebendigkeit zu tun, mit Leben. Also der Heilige Geist schenkt Kraft und Leben. Wiedergeburt, der Heilige Geist schenkt Leben, bewirkt neues Leben in einen. Und dann hört das nicht auf, sondern schenkt dann auch noch Kraft, um die Mission Gottes, die Missio Dei, auszuführen. Aber gleichzeitig wird noch berichtet, dass sie sahen, wie der Heilige Geist auf jeden einzelnen Jünger und Jüngerin mit so einer Flammenzunge, ich weiß nicht, wie groß die war, stellte ich mir immer so vor, hier so eine Flammenzunge, dass die auf die einzelnen Leute herabkamen. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was damit eigentlich gemeint ist, mit dieser Flammenzunge, wofür die Flammenzunge eigentlich steht? Es gibt da viele Erklärungen zu. Ich gebe euch mal meine Erklärung, was diese Flammenzunge da bedeutet auf dem Kopf. Erstmal müssen wir feststellen, dass die Flammenzunge auf jeden Einzelnen herabkam. Auf jeden einzelnen Gläubigen kam sie herab. Also es waren wie Flammenzunge, so wird das beschrieben. Also, und diese Flammenzungen symbolisieren hier einen Paradigmenwechsel, also einen grundlegenden Wechsel in der Heilsgeschichte. Hier passiert was, was ganz Bedeutungsvolles. Also der Jude, der das liest, der weiß, oh, Flammenzunge, und auf jeden Einzelnen, ui, hier hat sich was verändert. Denn die Flammenzungen symbolisieren die Nähe Gottes und das auf jeden Einzelnen. Wir nehmen das heutzutage so selbstverständlich, für die Leute damals war das nicht selbstverständlich. Vorher war es so, dass Gott sich oft in Feuer offenbart hat. Kennt ihr Begebenheiten aus dem Alten Testament, wo sich Gott im Feuer offenbart? Könnt ihr mal einfach reinschreien? Mose? Flammenbusch? Genau, brennende Flammenbusch, wo noch? Feuersäule, genau. Sehr gut. Die Feuersäule. Und wo noch? Früher noch? Abraham. Als Abraham ja auch den Bund geschlossen hat mit dem Feuerofen, der da war. Also Feuer und Gott und Nähe Gottes hat was miteinander zu tun. Und es symbolisiert quasi, wie du gesagt hast, bei der Stiftshütte oder wo Gott das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat und durch die Wüste geführt hat, da war diese Feuersäule da, nachts, ja, und es hat gezeigt, die Nähe Gottes bei seinem Volk. Und jetzt, die Feuersäule, die ist dann irgendwann auf diese Stiftshütte, das war so ein Zelt, was ganz fein hergestellt wurde, wo dann die Feuersäule, wo Gottes Präsenz, wo Gottes Nähe da war in seinem Volk, die haben die Stiftshütte gebaut und da die anderen Zelte drumherum, als sie damals in der Wüste waren, Israeliten. Auf jeden Fall diese Stiftshütte und der Tempel symbolisieren oder die Nähe Gottes. Da ist Gott drin. Und wenn du Gott nahe sein willst, so war das bei den Juden damals, dann gehst du in diese Stiftshütte rein. Da musst du vorher reinigen und noch ein Rituale machen. Oder du gehst in den Tempel rein, um Gott nahe zu sein. Und hier ist es jetzt so, dass jeder seine eigene kleine Feuersäule bekommt. Gott kommt dem Menschen nahe. Hier hat sich was verändert. Gott kommt dem Menschen nahe. Gott kommt durch den Heiligen Geist zu uns Menschen und Gott lebt in uns Menschen. Näher und persönlicher in der Gottesbeziehung kommen wir in diesem Leben nicht. Und wir haben einen Vorteil gegenüber dem alten Bund, wo Gott in so einem Zelt war oder in einem Haus war. Und wir mussten, oder die mussten dann dahin in die Nähe Gottes kommen. Und jetzt ist Gottes Nähe ganz bei den Menschen. Und wir nehmen das so als selbstverständlich für uns. Ja klar, Gott in mir, Jesus Christus in mir. Aber was das, also wie schön das ist. Und das ist ja was total Besonderes und was total Tolles, dass Gott einfach in uns lebt. Gott lebt in dir. Wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, hast du einen Heiligen Geist, dann lebt Gott in dir. Das macht dich jetzt nicht zum Gott. Das ist wie wenn du einen Bandwurm hast, ein schlechter Vergleich. Aber es macht dich ja nicht zum Bandwurm, wenn du einen Bandwurm hast. Ne? Aber wenn der Heilige Geist in dir ist, dann wirst du nicht zu Gott, aber Gott ist in dir und Gott lebt in dir. Und wie schön ist das, also näher an Gott kommen wir nicht ran. Und wenn du die Nähe Gottes suchst, dann brauchst du nicht irgendwo hinrennen und Gott irgendwo suchen. Wie viele Leute machen sich auf den Weg und wandern diesen Jakobsweg und so. Ist total gut, soll man auch machen. Ist, finde ich, auch sehr schön zum Reflektieren und Sachen zu erleben, finde ich super. Aber du brauchst, wenn du Christ bist, brauchst du Gott nicht irgendwo rumlaufen, irgendwo Gott suchen, weil Gott lebt in dir. Und du hast sofort Zugang zu deinem Gott, zu deinem Retter und Erlöser und zu deinem Tröster und zu deinem Ermutiger und zu dem, der dich unheimlich lieb hat und zu dem, der dich verändern will und der dich, ja, der einfach in deiner Nähe ist. Und das symbolisieren diese Feuerzungen. Das ist, macht euch das, also denkt einfach mal drüber nach, was das für euch auch persönlich bedeutet. Und wenn der Heilige Geist in uns kommt und in uns wohnt, ich nehme gerne dieses Beispiel vom Haus, wo der Heilige Geist einzieht und anfängt dann zu renovieren, wir nennen das ja dann Heiligung, und bei dem einen hat es der Heilige Geist ein bisschen schwerer, weil wenn der Heilige Geist die Tapeten angemacht hat im Haus und alles schön renoviert hat, geht man hin und zieht es wieder ab, ja? Also man betrübt den Heiligen Geist und die Heiligung wird ein bisschen anstrengender und verändert sich. Bei den anderen, der hilft sogar noch mit und holt die Tapete aus dem Keller, um bei der Renovierung oder der Veränderung des Heiligen Geistes zu helfen. Das nur nochmal so zum Heiligen Geist, was da passiert, wenn er in uns einzieht. Aber der Heilige Geist, wenn er in uns kommt als Christen, ist auch eine Bestätigung für uns, dass wir ganz zu Jesus gehören, dass wir schon Anteil an dem Himmel haben, dass wir schon Anteil an der Erlösung, an der Rettung gehört. Im Epheser steht drin, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, der ist wie ein Siegel auf uns und dass er ja, uns bezeugt, dass wir das Eigentum Gottes sind. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hat ganz viel mit eurer Identität zu tun. Wer bin ich? Ja, und wenn ja, wie viele? Und wozu bin ich auf der Welt? Und mich hat keiner lieb? Und diese ganzen psychologischen Dinge, die wir ja mit uns tragen, noch aus der Kindheit oder die uns auch angequatscht werden. Ja. Und wenn wir einfach wissen dürfen, als Christen haben wir den Heiligen Geist. Und ja, der sagt uns einfach, du gehörst zu Gott. Du bist ein Kind Gottes, du bist adoptiert in die göttliche Familie und deine Identität hängt ganz allein in Jesus Christus und nichts auf dieser Welt kann dir sonst Identität schenken. Gar nichts. Du gehörst zu Gott und Gott verbirgt mit seinem Heiligen Geist, dass du am Ende auch im Himmel ankommst. Nicht du sorgst dafür, dass du nachher im Himmel ankommst, sondern das schafft Gott alleine, der Heilige Geist, der in dir lebt. Aber der Heilige Geist macht noch mehr. Der Heilige Geist stattet uns auch noch mit Gaben aus. Der gibt uns noch die Gaben, die wir brauchen, um die Mission Gottes auszuführen. Da geht es hier auch drum. Wer von euch kennt diesen Film Narnia von C.S. Lewis oder das Buch? Okay, da habt ihr jetzt einen Vorteil. Ja, die anderen müssen den heute Abend noch gucken. Das ist so eine schöne Analogie, dieser Film, der ist um Löwe, der heißt Aslan, der ist wie Jesus und dann kommt er nach Narnia und will Narnia, dieses Reich, ja, das ist die Welt, der will da sein Königreich wieder aufbauen. Ja, das will Narnia machen. Und der benutzt dafür dann so ein paar Geschwister, Peter und wie sie alle heißen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, und das ist total schön, die benutzt dann dieser König, Aslan, dieser Löwe, damit die mithelfen, im Reich, also dieses Reich Narnia wieder aufzubauen und zurückzuerobern. Und jeder von diesen Geschwistern bekommt ein Geschenk. Das eine bekommt ein Schwert, der eine bekommt ein Schwert, das ist ganz cool, der andere, glaube ich, auch ein Schild und der andere bekommt so einen kleinen Dolch oder so eine Flasche, womit man heilen kann, irgendwie so ein Blödsinn. Also jeder bekommt irgendwas ganz Spezielles, eine Gabe, um am Reich Gottes zu arbeiten. Und das ist so eine Analogie zu dem, was auch Gott macht mit uns, was der Heilige Geist macht. Durch den Heiligen Geist bekommt jeder von uns Gaben, um ja, das Reich Gottes zurückzuerobern, um irgendwie in Gemeinschaft, die Gaben ergänzen sich auch, um das Reich Gottes zu bauen. Und an dieser Textstelle lesen wir, dass die Jünger auch mit einer Gabe ausgestattet wurden, nämlich die Gabe des Sprachenredens. Und da wollen wir uns heute ein bisschen mit beschäftigen, was das mit diesen Sprachenreden oder in Zungenreden oder wie das sonst so genannt wird, Glossaloli, oder genau, ihr wisst, was ich meine, was damit gemeint ist. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle, die da waren und zusammen gebetet haben. Herzliche Einladung zur Gebetsstunde. Alle wurden mit Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Vorab, die Gemeinde hat ja eine Geschichte von FEG und Brüdergemeinde oder Versammlung. Und da gibt es unterschiedliche Verständnisse von zum Beispiel den Geistesgaben. Ich weiß nicht, wie aktuell das jetzt hier bei uns ist, aber in der Versammlung oder auch in den Brüdergemeinden gibt es manchmal auch unterschiedliche Verständnisse zu denen von anderen Freikirchen, auch von der FEG. Also ich persönlich glaube, dass es die Geistesgaben heute immer noch gibt, dass sie weitergeführt werden, dass Gott auch immer noch die Geistesgaben ausgibt und dass sie nicht irgendwo geendet haben, so wie es andere halt auch glauben. Darüber kann man gerne auch mal diskutieren. Aber das ist erstmal, damit ihr wisst, von welcher Grundposition ausgebe. Der Heilige Geist schenkt immer noch Geistesgaben und um das Reich Gottes auszubreiten. Und ich glaube auch, dass die Liste in der Bibel nicht komplett ist, sondern dass es da auch noch mehr Geistesgaben gibt, weil Gott lässt sich da auch nicht lumpen. Dann noch eine andere kleine Vorbemerkung zur Erfüllung des Heiligen Geistes und Geistestaufe, weil ich glaube, da muss man auch meiner Meinung nach Klarheit haben. Ich persönlich bin der Meinung, dass du nur einmal mit dem Heiligen Geist getauft wirst und das passiert, wenn du wiedergeboren wirst als Christ, aber dass du immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, ja, dass immer wieder der Heilige Geist dich auf besondere Art und Weise anspricht und erfüllt und dir neue Kraft schenkt und dich mit einer Liebe für Jesus begeistert, dass das immer wieder vorkommt. Manche erleben das fast wie eine neue Bekehrung. Die Bibel sagt, das gibt es nicht. Einmal bekehrt, immer bekehrt quasi. Aber dann hast du auch den Heiligen Geist, weil du kannst den Heiligen Geist ja nicht verlieren und dann wiederkriegen, verlieren, wiederkriegen. Das kennt die Bibel nicht, sondern du hast einmal den Heiligen Geist und dann wirst du immer wieder mal wieder gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und das kann manchmal so heftig sein, dass es sich anfühlt wie eine neue Bekehrung. Ist er aber nicht. Das zu dem Thema noch. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel aus der Apostelgeschichte 4,31. Da lesen wir, dass die Gemeinde betet. Nachdem sie in dieser Art und Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das waren schon gerettete Christen, das waren Christen, die hatten den Heiligen Geist gehabt, aber sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wofür? Und sie verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also sie wurden erbaut zur Verkündigung des Heiligen Geistes. Und das glaube ich, es ist auch ein biblisches Prinzip, es ist auch richtig und auch wichtig, dass wir auch immer wieder dafür beten, Herr, Heiliger Geist, erfülle du uns, erfülle du mich. Komm und erfülle mich. Paulus schreibt ja auch, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist und nicht Rotwein oder anderen Sachen, genau, mit Spiritus. In unserem Text lesen wir, dass der Heilige Geist der jungen Gemeinde die Sprachengabe quasi schenkt. Und im Griechischen steht hier Zungen, deswegen wird auch in manchen Übersetzungen von der Zungenrede gesprochen. Da steht aber nur, sie sprachen in Zungen. Und dieses Wort Zungen, das ist einfach eine Übersetzung und das steht einfach für erstmal ganz pauschal für Sprachen. Ne? Jeder redete in seiner Zunge oder jeder hörte das, was sie gesprochen hatten, in seiner Zunge. Also in seiner Sprache. Das wird im Griechischen so benutzt. Im Hebräischen würde da stehen, und jeder hörte, was sie sprachen, in seiner eigenen Lippe. Sie benutzen nämlich nicht die Zunge, sondern die Lippe, die Hebräer. Sie denken da ein bisschen anders. Und dann kann man erstmal sagen, dass da einfach nur Sprache steht. Aber ich nenne es halt jetzt einfach, damit es einfacher ist, Sprachenrede anstatt Zungenrede, weil es ein bisschen unverständlich, aber Sprachenrede. Was hat es nun mit dieser Sprachenrede auf sich? Und da gibt es ganz viele verschiedene Ansichten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das hier versteht, weil es auch was für einen persönlich auch mit einem persönlich zu tun hat. Als erstes müssen wir einmal festhalten, dass die Sprachenrede eine gute Gabe Gottes ist. Wisst ihr, was 1909 war, was da verabschiedet wurde? Da gab es eine Erklärung. Wisst ihr, in welcher Stadt? Berlin, genau. Und in dieser Berliner Erklärung, da hat versucht die Kirche einfach mal darauf zu reagieren. Da gab es eine Pfingstbewegung im frühen 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine Pfingstbewegung, auch in der FEG, wo Leute auf einmal in Sprachen geredet haben und das sehr ungeordnet, muss man leider so sagen. Und das hat vielen Leuten Angst gemacht. Und dann sind also die Kirchen und Gemeinschaftsverbände sind zusammengekommen und haben darüber beraten, was das ist. Und dann wurde Theologie innerhalb von 2-3 Tagen gemacht, aufgrund eines aktuellen Ereignisses in Abgrenzung zu irgendwas. Und das ist immer schlecht, Theologie aus Abgrenzung herauszumachen. Und die haben dann erklärt, das, was da passiert, dass Leute in Sprachen reden, und prophezeien und solche Sachen, das kommt nicht von oben, ist nicht der Geist Gottes, sondern das ist der Geist von unten, also der Geist des Teufels. Und das ist schon eine ziemlich Krasse Aussage, finde ich. Die haben sich auch nachher wieder versöhnt. Die Pfingstler haben dann auch ein paar Tage später auch was geschrieben, haben gesagt, nee, das ist doch Geist Gottes. Aber irgendwann haben die sich wieder versöhnt und eine gemeinsame Erklärung gemacht im letzten Jahrhundert. Aber die Bibel sagt eindeutig, die Sprachenrede ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Also jeder redet, wie der Geist es ihm eingab, in Apostel 2, Vers 4. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Sprachenreden. Und jetzt wird es vielleicht für euch noch interessanter. Ich finde das wichtig zu wissen. Erstens, der Heilige Geist gibt Leuten die Gabe, in einer fremden menschlichen Sprache zu reden. Und das auf einer übernatürlichen Art und Weise. So wie wir das jetzt hier auch in der Apostelgeschichte sehen. Wir sehen, dass Gott die Männer und Frauen da befähigt hat, zum Zweck der Evangelisation, zum Zweck, dass Leute zum Glauben an den lebendigen Jesus Christus kommen, dass sie auf einmal in einer Sprache reden, die sie nicht vorher gelernt haben. Die haben vorher jetzt keinen, das ist quasi diese Rosetta Stone-Gabe, könnte man sagen. Also diese Gabe wurde denen geschenkt und sie konnten dann verkündigen und jeder und die Araber und die Perser und die Meder und wer alles noch sonst da war, die haben diese Sprache gehört und haben gehört, was diese wunderbaren Taten, die Gott getan hat. Und die Jünger konnten die Sprache sprechen, auch wenn sie die selbst nicht verstanden haben. Die wussten gar nicht, was sie gesprochen haben. Aber die, die es hören sollten, die haben es verstanden. Also erstens, es ist eine menschliche Sprache. Damit betreibt der Heilige Geist Evangelisation über diese Sprachbarriere hinaus. Und zum anderen gibt es noch eine andere Sprache. Ich nenne das manchmal so Heavenese, ja, oder diese himmlische Sprache. Das ist das Reden in einer Sprache, die im Himmel gesprochen wird. Oder die Sprache der Engel, auch Engelszungen, wie es auch genannt wird. Und diese Sprache ist eher eine private Erbauungssprache. Eine private Gebetssprache. Und es wird auch in diesen Sprachengebet oder in dieser Sprache wird auch gesungen. Und dies eher was, die schenkt Gott dem Menschen, den Christen, damit sie selbst für sich erbaut werden. Also die andere Sprache ist öffentlich, geht nach außen zur Evangelisation. Und die andere Gabe der Sprachenrede ist ganz allein für dich persönlich. Und mich würde es jetzt hier echt interessieren, wer von euch diese Gabe geschenkt bekommen hat. Wir machen jetzt hier nicht mit Handtuchheben und so und alle gucken dann. Aber mich würde es echt interessieren, wer von euch diese Gabe hat und ob ihr diese Gabe auch auslebt. Ob ihr diese Gabe auch nutzt für euch, weil das ist ein Geschenk Gottes, wo Gott euch persönlich erbaut. Ja, in euren Gebeten, wenn ihr in Sprachen oder in Zungen da betet, dann erbaut euch Gott auf eine geheimnisvollen, mysteriösen Art und Weise. Sie ist für diesen persönlichen Gebrauch. Und dieses Sprachengebet ist nicht einfach irgendwas, was einfach so herauskommt, so, was so unkontrollierbar ist, wo du denkst, hier, der ist irgendwie besessen, sondern dieses Sprachengebet, weiß nicht, wer das von euch schon mal gehört hat, ich kann es leider nicht, bete aber darum, dass ich es kriege. Also dieses Sprachengebet ist was, was man ein- und ausschalten kann, so wie ich jetzt rede. Ja, so kann man dieses Sprachengebet auch kontrollieren. Ich kenne eine, mit der habe ich mal gesprochen, die hat auch gesagt, die hat die Gabe des Sprachengebets. Dann habe ich gesagt, hier, mach mal. So, dann hat die einfach rausgehauen. Dann konnte die sofort in Sprachen reden. Ich frage, hast du verstanden, was du gesagt hast? Du hast gesagt, nö. Und es ist auch so, dass man diese Sprache auch nicht selbst versteht, aber was da passiert, wenn man diese Sprache betet, und ich weiß, es gibt Leute, die beten zum Beispiel auch im Gottesdienst leise, oder wenn andere beten, die murmeln dann und machen das, weil es für sie persönlich erbaulich ist. Also es ist ein Geschenk, was persönlich erbaulich ist. Paulus sagt, dass man diese Gabe persönlich gebrauchen soll und nicht unbedingt in diesen öffentlichen Raum. Und wenn in den öffentlichen Raum, also in der Gemeinde, dann soll das so sein, dass es jemand gibt, der das übersetzen kann. Da kommen wir gleich zu, warum das so wichtig ist. Und wenn dann auch übersetzt werden kann, dann soll es aber auch nur zwei oder drei machen. Ne? Und dann aber auch hintereinander. Also Heiliger Geist heißt nicht automatisch und auch charismatisch sein und in Zungen oder in Sprachen reden heißt nicht unbedingt, dass da Unordnung herrscht, sondern der herrscht auch Ordnung, weil wir haben Gott der Ordnung, der uns lieb hat und uns diese Gaben halt schenkt. Und Paulus sagt auch, er strebt diese Gaben. Paulus sagt, ich wünschte mir, ihr könntet alle in Sprachen beten. Ich weiß nicht, wer da schon mal drum gebetet hat, dass er das kriegt. Paulus sagt, ich wünsche es euch, dass ihr in Sprachen betet, weil es euch erbaut, weil es euren Glauben stärkt, weil es euch ermutigt, weil es gut für euch ist. Aber vielmehr wünsche ich mir, dass ihr die Gabe der Prophetie habt, also dass Gott euch Dinge eingibt, weil die Prophetie erbaut die Gemeinde, die ist wieder nach außen gerichtet. Die geht nämlich dann auch an die Gemeinde. Da haben nämlich andere auch noch was von. Und das hat man beim Sprachengebet meistens nicht. Die Sprachenrede baut die Gemeinde nicht auf, weil sie kann es ja auch nicht verstehen, was da geredet wird. Und wir werden alle einmal Gott in einer Sprache anbeten. Und das finde ich jetzt so interessant und so schön, wenn wir uns mal über das Sprachengebet unterhalten und generell über Sprachen. Im Himmel reden wir eine Sprache und beten Gott in einer Sprache an. Einmütig. Und die Bibel ist ja so aufgebaut, Beginn, Mitte, Beginn. Die Apokalypse, also die Offenbarung, ist ja nicht das Ende, sondern ist ja der Anfang quasi, der Neuanfang. Da geht es ja weiter, da sind ja nur drei Punkte gesetzt. Punkt, Punkt, Punkt und dann geht es weiter. Am Anfang war es so, im Garten Eden gab es eine Sprache. Da haben Adam und Eva und Gott, die haben alle eine Sprache gesprochen. Bis zum Turmbaum, zum Babel, wo dann die Menschheit diese eine Sprache genutzt hat, um sich ja kollektiv gegen Gott zu versündigen, um kollektiv sich zu konspirieren und gegen Gott quasi zu sündigen, um dann diesen Turm zu bauen. Und Gott verwirrte dann die Sprache der Menschen, damit sich die Menschen nicht mehr in diesem Maß an Gott versündigen. Und dann fing an, dann erwählte er ein Volk, dann erwählte er Abraham. Und dann war es so, hatte dieses Volk auch die Mission Gottes auf dem Schirm. Die sollten die Völker rufen, dass die Völker Juden werden und dass sie wieder Gott anbeten in dieser einen Sprache, in diesem Hebräisch. Also um Gott anzubeten, musstest du dann quasi Jude werden. Im Neuen Testament ist es anders. Da schenkt Gott verschiedene Sprachen, damit jeder in seiner eigenen Sprache die großen Taten Gottes gehört. Und so überwinden quasi die Menschen durch die Hilfe des Heiligen Geistes diesen Fluch Babels und die Leute können verstehen, was gesagt wird. Und durch die Gemeinde kommt nun die gute Botschaft von der Liebe und Vergebung Gottes in der jeweiligen Landessprache zu den Völkern und zu den Menschen, sodass alle von den wunderbaren Taten Gottes hören. Und das ist ja die Mission Gottes. Den Menschen die guten Taten Gottes zu erklären. Und dass wir uns als Gemeinde aufmachen, wie dieser Flugzeugträger, dass wir uns aufmachen, um Menschen zu erreichen, um Barrieren zu überwinden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Dafür brauchen wir, dass wir zusammen beten und auch beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt ist, dass der Heilige Geist uns Gaben gibt, die wir heute brauchen, in den Kontext, in dem wir leben, auf der Arbeit, in der Schule, hier im Dorf, damit wir die Mission Gottes ausführen und dass der Heilige Geist uns da begabt und uns die Kraft schenkt. Oder auch dafür, dass er uns persönlich erbaut durch diese Sprachenrede. Und diese Sprachenrede bleibt immer ein Geheimnis. Ich komme zum Schluss. Wir wissen nicht, wie es sein kann, dass du Gott in einer Sprache anbetest, die du selber nicht verstehst, aber dadurch erbaut wirst. Das heißt, dass wir nicht alles verstehen müssen, um erbaut zu werden, sondern es passiert. Gott macht das auf geheimnisvolle Art und Weise. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, da erleben wir auch, dass Jesus uns erbaut, weil er in einer besonderen Art und Weise hier in diesem Abendmahl bei uns ist. Verstehen wir genau, was da passiert beim Abendmahl? In welcher Art und Weise Jesus anwesend ist und wie Jesus uns erbaut. Darüber streiten sich die drei großen Kirchen immer noch, wie das passiert. Aber das ist passiert, dass wir erbaut werden durch das Abendmahl, durch das Gebet, durch das Sprachengebet, das wissen wir. Und das dürfen wir einfach so annehmen und uns daran freuen. Und auch in den Abendmahl, das wir jetzt gleich feiern werden, erinnern wir uns an diese großen Taten Gottes, nämlich, dass Jesus ans Kreuz für unsere Sünden gegangen ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, dass er dich gerettet hat, nicht weil du besonders toll bist, sondern weil er dich liebt und weil er für immer mit dir in Gemeinschaft zusammenleben will. Das sind die großen Taten Gottes. Und aus dieser Gnade heraus darfst du ja die Mission Gottes weiterführen und auch ja Menschen von diesem wunderbaren Gott erzählen, der dich gerettet hat, sodass noch viele gerettet werden, dass Gott uns von Sünde und Schuld erlöst. Und ich bitte die Leute, die mir jetzt beim Abendmahl helfen, dass sie nach vorne kommen. Und ich lese uns die Worte aus 1. Korinther 11, Vers 23, Vers 25, wo nochmal auch der Apostel Paulus über dieses Abendmahl schreibt, das wir jetzt feiern werden. Paulus schreibt an die Korinther: Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von diesem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe, nämlich die großen Gaben und Taten Gottes. Ich bete mit uns und dann feiern wir das Abendmahl. Ehrlicher Vater, ich danke dir, dass du ja so große Wundertaten tust, dass du ja Menschen rettest, die es nicht verdient haben. Dass wir uns nicht erst gut genug machen müssen für dich, sondern dass wir schon gut genug sind für dich, dass wir gut genug werden, ja, weil du uns gut genug machst. Und du siehst, was jeder von uns mitschleppt und auch, wie wir uns fühlen, ob wir ja gut genug sind für dich oder nicht. Du siehst, wie unser Herz uns auch manchmal da betrübt und auch belügt. Und ich bitte dich, dass du ja diese Gnadengaben, das, was du uns geschenkt hast, das Abendmahl jetzt auch auf ganz besondere Art und Weise, ja nutzt, um uns zu erbauen, um uns zu trösten, um uns neuen Mut zu schenken, um uns ja das zu geben, was wir brauchen. Das weißt nur du, und ich bitte dich, dass du uns das ja wirklich schenkst, dass du uns begegnest im Brot und im Wein. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du uns ja ein neues Denken schenkst, ein Denken, das geistlich ist, ein Denken, ja, das ja mit dir synchronisiert ist, das ja nah an deinem Herzen ist. Und du siehst, wie oft unser Denken von deinem Herz entfernt ist. So bitte ich dich, dass du uns das schenkst. Und ich bitte dich, dass du uns mit deinem ja, Heiligen Geist erfüllst. Und ich bitte dich, dass du ja Wiedergeburt schenkst, wo es noch nicht geschehen ist. Dass du ja Menschen begegnest und Menschen rettest. Und ich bitte dich, dass du uns begabst mit den Gaben als Gemeinde, die wir brauchen, ja, um dein Reich dort, wo du uns haben willst, auf der Arbeit, in der Schule, im Dorf, in der Stadt, in der Region, dass du uns ja diese Gaben schenkst, die wir brauchen, um von deinen wunderbaren Taten zu erzählen, voller Stolz, voller Mut, ja, voller Kraft. Und das in deinem Geist, sodass der Menschen in Staunen über dich kommen, wie wir es gelesen haben, dass Menschen ja einfach dir da begegnen durch unser Reden und dass du Menschen rettest zum und rufst und zum lebendigen Glauben führst. Und das können wir nicht tun, das können wir nur erbitten. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, vielleicht nochmal ganz neu heute an bei diesem Abendmahl. Und so bitte ich dich, ja, in Jesu Namen, dass du das schenkst. Amen.